Letzte Woche haben wir gelehrt gehabt über den Gott des Friedens. Wenn ihr euch erinnern könnt, dass der Herr es ist, der uns Frieden geben will, der überhaupt der Gott des Friedens ist, der eigentlich will, dass überall Frieden herrscht, von inneren Seelenfrieden bis unter Nationen. Es ist Gottes Wille. Ob der dann immer so funktioniert, ist wieder eine andere Sache. Aber wenn man ihm das anbefiehlt und ihn um Frieden bittet, dann setzt er einige Hebel in Bewegung, dass Frieden zustande kommt. Aber zuallererst geht es um unseren Frieden in unseren Seelen, weil ein Mensch, der Frieden hat in seiner Seele, auch nach außen hin Frieden abgibt und ein Friedensstifter ist. Jetzt müssen wir aber auch, um diesen Frieden wirklich zu erleben, sehen, was gibt es da für Widerstände oder für Feinde, Feinde des Friedens, um diesen Feinden auch zu widerstehen und siegreich zu sein. Weil es nützt uns ja nicht viel, weil wir zwar wissen, das ist der Gott des Friedens und wir haben keinen Frieden in uns. Und dann müssen manche Widersacher oder Feinde zurückweichen, damit Friede ist. Und der Hauptfeind für diesen Frieden ist die Angst. Angst in verschiedensten Variationen ist der Feind oder besser gesagt die Waffe des Feindes. Der Feind ist der Satan und seine Helfershelfer. Und die tun sonst nichts wie Ängste schüren, weil Ängste blockieren Menschen. Wenn ein Mensch von Angst oder Sorgen, es ist noch, Sorgen sind auch sonst nichts wie Ängste, aber halt ein bisschen sanfter verpackt, dann hat ein Mensch keinen Frieden in seiner Seele, wenn er sich dauernd sorgt und ängstlich ist. Dann wird er gequält und dann auch gelähmt. Ein Mensch mit viel Angst und Sorge, der bringt nicht recht viel zustande. Ja, weil immer überlegt, was kann passieren, was ist los. Und das sind die Tricks des Satans. Und die spielt er heute aus mit allen möglichen schlechten Gedanken, schlechte Informationen, schlimme Umstände, irgendwelche Drohungen, die gegen dich gerichtet wurden. Alles zielt daraufhin ab, den Menschen Angst und Sorge einzujagen. Oder wenn schon welche da sind, zu schüren, dass sie noch größer werden. Und da tun ja die Medien und die ganze Informationsflut schon einen großen Teil dazu. Dann entstehen erst einmal so kleine Bedenken. Und aus diesen Bedenken werden dann richtige Sorgen. Und wenn man da nicht entgegensteht, dann wird eine richtige Angst daraus. Und im schlimmsten Fall Panikattacken oder eine Psychose. Dann hast du den Salat. Ne? Deshalb müssen wir vorher schon die Dinge erkennen, was der Feind uns unterjubeln will und da entgegenstehen, Stopp einhauen, damit solche Dinge nicht in unserem Leben passieren. Weil Ängste rauben dir deinen Seelenfrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der Ängste und Sorgen in sich hegt und gleichzeitig Frieden hat. Irgendwo stimmt es dann nicht, oder? Und einer, der Frieden hat, der kann sich nicht immer nur sorgen und ängstlich sein. Das passt irgendwo nicht. Und das Nächste ist, dass Ängste den Glauben blockieren oder vielleicht gar zerstören. Ich sage, Angst ist die negative Form des Glaubens. Ja, also der richtige Glaube, der glaubt an einen guten Gott. Und die Angst glaubt, es gibt keinen Gott oder er ist nicht da oder er kann nichts tun. Und so ist bei vielen Menschen so ganz unscheinbar oder unterschwellig in ihren Herzen Angst verankert. Das ist nicht immer gerade so vorn dran und sichtbar, aber wenn dann irgendein kleiner Auslöser das anstupst, dann bricht die Angst aus. Dann kommen vielleicht Überreaktionen oder Panikattacken hervor, wo die eigentlich überhaupt nicht relevant sind für diese Sache. Und das ist deshalb gibt es heute diese Lehre, weil wir wollen, dass in den Tiefen der Seele diese schlummernden Ängste ausgelöscht werden, die Seelen geheilt werden von diesem ganzen Zeug, damit nicht, wenn irgendwo so ein bisschen schief läuft, gleich da diese Panikattacke ausbricht. Weil Angst sagt eigentlich unterm Strich, Gott kann mir nicht helfen oder er will mir nicht helfen. Er ist gar nicht für mich da, er liebt mich nicht. Ja, jetzt bin ich so weit, jetzt muss ich mir selber helfen in der Situation und kann es aber nicht. Und was kommt noch da Schlimmes auf mich zu, wenn ich das und das höre und sehe, oje, oje. Ja, das ist das Lied der Angst. Und diese Angst zeigt natürlich Zweifel, und sagt, oh, ob Gott mir überhaupt hilft, ob er mein Gebet hört, ob er überhaupt zu seinem Wort steht, ob die Bibel überhaupt wahr ist. Das kommt dann überall noch oben drauf, ja, ob er mir überhaupt helfen will oder kann und so weiter und so fort. Für manche denken dann auch noch, will er mich vielleicht strafen? Kann ich diesem sogenannten lieben Gott überhaupt vertrauen? Ob und warum und weshalb und so weiter, ist dann purer Unglaube. Solche Leute schauen auf die Unmöglichkeiten der natürlichen Welt und sehen nicht mehr den Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und Jesus hat einen Gott, dem alle Dinge möglich sind, präsentiert. Und Jesus sagte auch, dass dem Glaubenden alle Dinge möglich sind. Das ist manchmal für den Verstand fast ein unmöglich, aber wenn Jesus das sagt, ist es so. Und wenn jetzt einer aber rechten Glauben hat, dann sagt er aus seinem Herzen heraus, Gott ist für mich, egal was da rundherum passiert und was mir die Medien unterjubeln, Gott ist für mich, er hilft mir, er hört mein Gebet, er ist mein Schutz und mein Schild, er tut Wunder für mich, er versorgt mich, er kümmert sich um mich und alle meine Anliegen. Ich brauche mich doch gar nicht zu sorgen oder zu ängstigen, weil er ist bei mir, er ist in mir und er steht zu seinem Wort und zu den Verheißungen, die gegeben sind. Und jetzt liegt es an uns immer wieder, für was man sich entscheidet. Und das ist manchmal eine tägliche Entscheidung oder eine Entscheidung immer in der Situation. Entscheide ich mich jetzt, Angst und Sorge zu glauben oder entscheide ich mich, Jesus und seinem Wort zu glauben? Ja, Glaube beginnt immer mit einer richtigen Entscheidung. Richtige Entscheidung vor allen Dingen. Auf ihn zu vertrauen, auf unseren Jesus und auf sein Wort. Und dann natürlich auch dementsprechend deinem Glauben mit Bekenntnissen den Ausdruck verleihen. Denn das ist deine Abschussrampe für deine Waffe. Also entlarve deine Ängste. Denk einmal drüber nach. Wo habe ich denn überhaupt meine Ängste versteckt? Und dann trenne dich davon und bekämpfe sie sozusagen mit den Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die Verheißungen und mit der mächtigen Waffe, dem Blut Jesu. Das Blut Jesu ist ein hervorragendes Mittel, solche seelischen Ängste und vielleicht sogar Wunden zu heilen und freizusetzen, dass du Heilung bekommst in deiner Seele, dass die Angst nicht mehr unterschwellig in dir bohrt und rumort und sich da ausbreitet, sondern dass das Wort Gottes Raum hat, dass das Wort Gottes sich ausbreitet in deinem Herzen und verankert und verwurzelt, weil Jesus so gesagt, dann wird es viel Frucht bringen. Das ist für uns das A und O. Und wenn die Ängste da drin sitzen und das, den Raum da eingenommen haben, dann kann sich das Wort Gottes schlecht verwurzeln und dann bringt es auch wenig Frucht. Deshalb müssen wir da den Boden in unseren Herzen ein bisschen bearbeiten. Und wie gesagt, Ängste und Sorgen sind ein Hauptproblem. Es muss beseitigt werden. Und auch der Sämann, der dauernd diese Ängste sät und schürt, der muss vertrieben werden. So viele Menschen haben Versagensangst. Das ist ein Hauptbestandteil von Angst. Im Berufsleben, in den Familien, in den Ehen, im Glaubensleben, ob ich das überhaupt kann, ob ich das schaffe und so weiter. Die anderen haben mehr Zukunftsängste. Die Klimaapostel, oh, das Klima wird so schlimm, was wird denn da noch alles passieren? Kommt ein Krieg oder was ist, wenn ich alt wäre, wenn ich krank bin? Das sind lauter so Ängste, wo es eigentlich gar nicht so relevant ist, wenn es nicht da ist. Ja, aber das könnte sein. Ja, das könnte sein, das ist so das Sprungbrett für so Angst, um dich zu attackieren. Wenn direkt was vor Augen ist, was dich bedrängt, ja, da kann man schon mal Angst kriegen. Da ist vielleicht manchmal die Angst sogar eine gute Sache, weil man dann reagiert drauf. Ja, aber dieses könnte noch so werden und könnte sowas passieren, das ganz Unrelevante, das ist Gift. Und andere haben wieder Existenzängste. Glaubt mir das Geld überhaupt, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich pleite gehe mit meinem Geschäft? Die Inflation ist so hoch. Oh, was passiert, wenn ich arm werde, Altersarmut, kriege ich dann überhaupt noch genug zum Essen und zum Trinken oder kann ich mein Zeug alles bezahlen? Verlust, Ängste, was ist, wenn mir dann das Haus genommen wird oder wenn ich kein Auto mehr habe, irgend so ein Scheiß, Ja, wenn und aber und was könnte gerade noch sein. Oder Todesangst. Ich muss sterben, was passiert dann mit mir? Ja, wenn dann jemand wirklich krank ist und der Arzt sagt, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, dann können schon Todesängste entstehen. Aber bei uns Christen sollte das sich doch ein bisschen im Rahmen halten, weil wir ja wissen, dass wir erstens ewiges Leben haben und zweitens, dass Jesus unser Heiler ist, wenn wir krank sind und dass er Gebet erhört. Aber die Welt ist halt einfach voller Angst und Sorge. Es gibt ja so diesen Ausdruck German Angst, weil die Deutschen haben ja scheinbar im Vergleich zu den anderen Nationen ziemlich von Ängsten geplagt. Und die Deutschen, die sind einfach zu pessimistisch, ängstlich, vorsichtig. Was könnte noch gerade passieren? Aber wir sind ja nicht mehr in erster Linie die Deutschen. Wir sind ja das Volk Gottes, ja, die Auserwählten des Herrn. Darum brauchen wir auch nicht mehr unbedingt diese German-Angst haben, sondern wir vertrauen auf unseren Retter und Erlöser und Helfer, Jesus und den Heiligen Geist. Und dann schaut die Sache wieder anders aus. Aber für die normalen Leute ist Angst eigentlich so ein ständiger Begleiter und auch sehr oft ein schlechter Ratgeber. Man trifft oft total falsche Entscheidungen, nur weil man Angst hat. Was könnte gerade noch alles Schlechtes sein und passieren? Man reagiert praktisch im Fleisch. Okay, es gibt auch noch eine Angst, die in der Bibel beschrieben ist. Wenn ein Engel erscheint, dann war es meistens so, dass die Engel erst einmal gesagt haben, fürchte dich nicht, weil sich die Leute gefürchtet haben. Ich kann mir auch vorstellen, wenn dir jetzt so ein Engel erscheint, plötzlich ist Tag hell und die Engel, ein Engel steht da und in seiner vollen Montur und so, kann schon sein, dass man da momentan ein bisschen erschreckt und mit Angst zu tun bekommt. Aber wie gesagt, die sagen immer, fürchte dich nicht, also es keinen Grund gibt zum Fürchten. Diesen Ausdruck gibt es x-mal in der Bibel, fürchtet euch nicht. Weil der Herr ja weiß, dass die Menschen immer ein bisschen ängstlich gestrickt sind seit dem Sündenfall. Deshalb steht es so oft drin. Es ist nämlich so, seitdem, dass die Sünde das Regiment der Welt übernommen hat, gibt es diese Angst. Vorher gab es Angst überhaupt nicht oder Sorge. Also Adam und Eva hatten keine Angst und keine Sorge. Sie waren mit Gottes Herrlichkeit begleitet. Im Paradies war alles perfekt, alles war da. Gottes Gegenwart war einfach da. Was soll man da sich fürchten? Was soll man da sich sorgen? Alles komplett war da und alles war perfekt. Und erst nach dem Sündenfall haben sie gemerkt, hoppla, wir sind ja jetzt nackt. Die Herrlichkeit ist weg. Oh, scheiße, so ungefähr. Jetzt müssen wir für uns selber sorgen. Jetzt ist keiner mehr da, der uns alles zur Verfügung stellt. Und sie hatten Angst, jetzt müssen wir auch noch sterben, oder? Ja, da kam plötzlich diese Angst und diese Sorge auf, die es vorher nicht gab. Und das Schlimmste war, da mussten sie auch noch das Paradies verlassen. Und dann waren Dornen, Disteln, Schweiß und Schmerzen ihre ständigen Begleiter und machten ihnen das Leben schwer. Was ich damit sagen will, ist, dass der Sündenfall, die Sünde schlechthin, die Ursache für Angst und Sorgen ist. Und das müssen wir als Christen wissen, dass wir durch das Opfer von Jesus wieder herausgenommen sind. Dass wir nicht mehr unter dem Joch von Angst und Sorge leben sollen oder müssen. Das Lamm Gottes hat die Sünde weggenommen. Das Lamm Gottes hat damit auch der Angst das ganz legitime Recht an uns weggenommen. Die Angst hat ein Recht an den Ungläubigen, ja, aber an den Gläubigen hat sie kein Recht mehr zu sein. Das ist bloß manchmal so gemein, dass sie das ignoriert. Und da müssen wir dann entgegenstehen. In dem Fall für uns Christen ist Angst eine illegale Sache. Wir müssen als Glaubende nicht mehr in Ängsten gefangen leben, weil Jesus uns mit seinem Opfer davon wieder befreit hat. Er hat unterm Strich diese Angst, als er im Garten Gethsemane war und Blut geschwitzt hat, vor seiner Gefangennahme und vor seinem Tod am Kreuz, hat er diese Angst getragen. Er schwitzte so extrem vor lauter Angst, dass sogar Blut aus seinen Poren rausgekommen ist. Und dieses Blut von Jesus ist auch unsere Waffe gegen Ängste und Sorgen. Ja, wenn du dich bedrängt fühlst von irgendwelchen Sorgen oder gar Ängsten oder Panikattacken, dann nimm dieses Blut als Waffe gegen dieses Zeug oder als auch Heilmittel für deine Seele, dann hast du den Sieg wieder. Dafür hat Jesus sein Blut nämlich vergossen. Das heißt nicht, dass wir nicht Angst haben können. Ja, die gefallene Schöpfung um uns herum, die satanischen Mächte und so weiter, möchten uns immer Angst einjagen. Oder zumindest, dass wir uns Sorgen machen und Gott zweifeln, ihm vielleicht misstrauen und dann wieder falsche Entscheidungen treffen. Falsch denken, falsch reden, das ist das Ziel des Ganzen. Weil mit unserem Reden lenken wir ja unser Schiff. Ja, das sagt uns der Jakobus sehr deutlich, dass wir mit dieser kleinen Zunge unser Leben lenken, so wie das kleine Ruder an einem Schiff das große Schiff lenkt. Dahin oder dahin. Der Paulus hatte auch mit Ängsten zu kämpfen. Er wurde auch bedrängt, aber das war illegal. Es waren Werke Satans und Werke der kaputten Welt um ihn herum. Aber er hatte mit Ängsten zu kämpfen. Er schreibt es sogar mal, 2. Korinther 7,5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Ja, siehst du, von innen, von der Seele her, hatten sie Angst, weil es wirklich ja, nicht gut war. Sie mussten kämpfen von außen her, dass sie durchgekommen sind, dass sie überleben konnten, Schiffbruch erlitten und so weiter und so fort. Ja, die wurden schon extrem auch bedrängt. Aber er hat immer überwunden. Der Paulus hat überwunden, weil er wusste, wer Jesus ist und was er gesagt hat und welche Waffen Jesus ihm zur Verfügung gestellt hat. Und das ist das, was wir lernen und praktizieren. Und dann sind wir auch, wenn schlechte Situationen sind, oben auf und überwinden und gehen von einem Sieg zum anderen. Also Ängste müssen bekämpft und überwunden werden. Nicht so, wie die Psychologen das machen. Das muss man jetzt einmal annehmen, da muss man darüber diskutieren, muss man reden und bla bla bla. Nein, Ängste müssen bekämpft werden und überwunden werden, aber nicht mit dem Verstand und mit dem Fleisch, sondern mit den geistlichen Waffen, die uns gegeben sind. Weil Angst sich sonst einfach einschleicht und dich blockiert oder lähmt. Viele Christen oder vor allem auch Leute, die relativ neu zum Glauben kommen, haben die Angst vor den Verwandten zum Beispiel oder Freunde. Was werden die sagen, wenn ich mich jetzt plötzlich zu Jesus bekenne, wenn ich jetzt da in den Hauskreis gehe oder in die Freikirche gehe oder so? Dann sagen die, du bist bei der Sekte, du bist ein Spinner und so weiter. In Familien kann es so weit kommen, das heißt dann, du wirst enterbt oder du wirst rausgeschmissen aus der Familie. Soll es gegeben haben, aber ja, muss ja nicht sein, aber die Lösung ist nicht, ja, dann sage ich halt nichts von Jesus. Ja, zu Jesus muss man sich schon bekennen, auch vor anderen Leuten, nicht bloß im Kämmerlein oder im Hauskreis. Bekennen vor Jesus ist eine gute Sache und sie werden eines Tages sehen, dass du recht gehabt hast mit dem Jesus und dass es keine Sekte war und dass du kein Spinner warst. Und wenn sie zuerst nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, werden sie dich vielleicht dann wieder aufsuchen, weil sie krank sind und vielleicht ein Gebet haben wollen. Aber zeitweise kann es schon sein, dass es da ein bisschen Probleme gibt. Dann denken Leute, oh, wenn ich da mich zu Jesus bekenne, was könnten da die anderen sagen? Was könnte passieren? Was kann mir und so weiter? Was könnten die sagen über mich? Da muss man durch. Es kann sein, dass das sowas passiert, aber ich weiß aus Erfahrung, es lohnt sich, zu Jesus zu stehen. Andere Christen trauen sich nicht, in der Gemeinschaft zu beten oder auch nicht im Lobpreis zu singen oder gar eine Weissagung zu geben. Das ist eigentlich eine völlig unbegründete, ganz banale Angst. Müsste man nicht haben, wir sind ja unter uns und da gibt es nichts zum Falsch zu machen. Da gibt es bloß was zum Üben, zum Lernen, zum Angst überwinden. Und das, wenn ich mich da erinnere an meine Anfänge, ich musste mich auch extrem überwinden. In dem Hauskreis, wo wir dort waren, da sind dann immer wieder auch einzelne Leute aufgestanden und haben für irgendwas gebetet oder ihre Anliegen gesagt. Und das musste man nicht, aber das wollte man auch dann einmal tun. Ja, und jetzt beim ersten Mal ist es dann doch schon ziemlicher Stress eigentlich, dass man sich da überwindet. Zumindest war es bei mir so. Aber man gewöhnt sich ja daran und dann ist es überhaupt nicht mehr schlimm und es ist keinem der Kopf runtergeschraubt worden, wenn er irgendwas falsch gesagt hat oder vermeintlich falsch, weil eigentlich kannst du ja gar nichts falsch sagen. Es ist nur ein falsches Denken oder eine Angst, die versucht, dass du ja nichts sagst und nichts betest und blockiert bist. Das ist eigentlich ein Käse. Und wenn man sich vor Menschen zu Jesus bekennt, dann gibt es ja in der Bibel tolle Verheißungen dazu. Das bringt wunderbare Verheißungen mit sich. Und trotzdem trauen sich viele Christen nicht, sich nicht zu Jesus zu bekennen. Und Jesus sagt aber, wenn die Menschen sich zu ihm bekennen vor den anderen Menschen, dann bekennt er sich beim Vater zu denjenigen und auch bei den Engeln. Kannst du nachlesen in Matthäus 10, 32 und Lukas 12, 8. Also das sind solche Ängste, die eigentlich gar nicht da sein müssten, weil es eigentlich gar keine Angst, ja, keine begründete Angst ist. Es ist nur, weil man was nicht gewohnt ist. Aber es gab es schon damals bei der ersten Gemeinde, in Johannes 12, 42 steht, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Also von angesehenen Leuten, von die vorn dran waren, haben viele an Jesus geglaubt. Und es sagt hier weiter, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Also die Pharisäer waren eigentlich das Problem. Was, du bist auch zu diesem Jesus? Oh, du wirst aus der Synagoge ausgeschlossen, du darfst nicht mehr in unsere Gottesdienste gehen und so weiter. Ja, darum haben sie da den Schwanz eingezogen und haben sich halt nicht zu Jesus bekannt, obwohl sie an ihn glaubten. Das ist ein schöner Zwiespalt, oder? Ein schlechter Zwiespalt. Ist nicht gut. Wenn jemand glaubt, dann soll er sich auch dazu bekennen. Ganz mutig. Die Angst vor der umliegenden traditionellen Gesellschaft ist schlecht, ist blockiert, ist zerstört eigentlich diesen bezeugenden Glauben an Jesus. Aber Glaube muss immer mit einem Bekenntnis zusammenwirken. Du kannst in Römer 10 nachlesen. Die Leute, die jetzt nicht zu den Obersten gehören, die eigentlich nichts zu verlieren haben, die tun sich da vielleicht ein bisschen leichter. Wie heißt das? Der Ruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Denen ist dann wurscht, was die anderen sich denken oder sagen oder wenn sie mich irgendwo nicht mehr dabei haben wollen, weil sie sind eh nicht mit dabei. Also die tun sich da ein bisschen leichter wie die angesehenen Leute. Aber jeder hat irgendwo sein Paket, wo er Ängste und Sorgen überwinden muss. Weil Menschen, die sich von Ängsten und Sorgen nicht aufhalten lassen, die dies überwinden oder bereits überwunden haben, die bewegen Großes. Wenn du im Hebräerbrief Kapitel 11 mal liest, wo die ganzen Glaubenshelden aufgeführt wurden, aber es da mal heißt, sie haben Königreiche besiegt mit ihrem Glauben. Ja, das ist dann schon eine große Sache. Ich denke da gerade einmal an Daniel, wie sie in die Löwengrube geschmissen haben mit seinen Freunden und so. Also das war schon eine große Überwindung. Die hätten mit Sicherheit genug Grund gehabt, jetzt Angst zu haben. Aber sie vertrauten einfach auf ihren Gott, ihren himmlischen Papa. Oder an den William Seymour, wenn ich denke, der diese Bewegung in der Azusa Street gestartet hat. Er war zu der Zeit ein Schwarzer, ein Dunkelhäutiger. Die durften am Abend eigentlich nicht einmal mehr auf die Straße gehen in Amerika. Und trotzdem ist er raus und hat sich auf den Weg gemacht zu dem Frauengebetskreis hin. Wenn sie ihn erwischt hätten, wäre er eingesperrt worden. Also kannst du dir vorstellen, dass dem nicht immer ganz gut zumute war. Aber der Herr hat ihm den Weg gebahnt, seinen Glaubensmut belohnt und eine brutal riesige Erweckung ist daraus entstanden. Also Christen, die wissen und glauben oder glauben und wissen, dass Gott mit ihnen ist und für sie ist, die bewegen etwas. Die anderen, die Ängstlichen, die bewegen nichts. Der Paulus sagt uns im 2. Timotheus 1, 7 und 8, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ja, nicht einen Geist der Angst und der Furcht hat er uns gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Und dann sagt er in Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Ja, das, da gibt es nichts zum Schämen oder Angst zu haben, sich zu Jesus zu bekennen, will er damit ausdrücken. Weil wir einen Geist nicht der Furchtsamkeit haben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit oder Weisheit. Und obendrein haben wir den Heiligen Geist empfangen und wir haben es letztes Mal gelesen, 2. Korinther 3,17, wo der Heilige Geist ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, steht da geschrieben. Und der macht auch frei von Ängsten und Sorgen und solchen Zeug. Der Heilige Geist, der hat keine Angst. Der hat Glauben. Und er bringt Glauben zustande in dir, wenn du ihn lässt. Er ist nicht ein Geist der Furcht. So einen haben wir nicht bekommen. Und wie gesagt, solche Seelen, die mit Ängsten, von Ängsten geprägt wurden, vielleicht schon von klein an, von Kindheit an, brauchen in dem Bereich Heilung und Freisetzung. Und das Blut Jesu, im Glauben angewandt natürlich, bewirkt Heilung und Freisetzung der Seele von solchen unterschwelligen Ängsten, unbegründeten Ängsten oft einfach. Menschenfurcht nennt sich das. Menschenfurcht ist ganz eine üble Sache. Wir Christen sollten nicht mehr Menschenfurcht haben. Aber es haben aber viele. Wir sollten es aber nicht haben. Deshalb muss jeder an sich da arbeiten und das Blut Jesu für sich in Anspruch nehmen, dass er da freigesetzt wird. Weil unterm Strich ist Menschenfurcht. Was kann der andere denken? Was kann der sagen? Was wird da hintenrum über mich getratscht, wenn ich da mich zu Jesus bekenne, wenn ich da im Hauskreis bete oder singe oder sonst ein Zeugnis gebe? Man muss nicht Menschen unbedingt gefallen, aber man muss Gott gefallen. Dann bist du auf der richtigen Seite. Wenn ein Sünder von Ängsten geplagt wird, das ist normal. So klar, der Sünder ist ein Sünder und er hat das Problem von Adam an. Ängste sind sein Begleiter. Aber nicht wir, die Gerechten. Wir Gerechten, wir sollen im Segen, im Frieden, ohne Angst leben. Wenn du mal nimmst, Römer Kapitel 2, 9 und 10. Da sagt der Paulus, Bedrängnis und Angst über die Seele jeden Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Herrlichkeit und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also wer das Böse vollbringt, dem Sünder, da ist Angst über den in seiner Seele. Egal, ob er jetzt ein Jude oder ein Grieche ist oder sonst irgendeiner, der Sünder wird Angst haben. Aber dem, der gut das Gute tut, der Gerechte, der Gerechtes tut, ja, da heißt es, Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Auch egal, ob Jude oder Grieche. Also es kommt im Neuen Testament nicht mehr so sehr drauf an, bist du da ein Jude oder bist du ein Grieche, ein Römer oder ein Deutscher oder ein Chines oder sonst was, sondern ein Gerechter oder ein Ungerechter. Das ist das Thema. Und die Gerechten sind die, die an Jesus glauben und sich zu ihm bekennen. Und wenn du dich zu diesem Jesus wendest, wird er dir Ruhe und Frieden geben. Weil er der Friedefürst ist. Und wenn Ruhe und Friede sich ausbreitet, dann muss zwangsläufig Angst und Sorge dich wieder verlassen. Jesus sagte in Matthäus 11, ab Vers 28, kommt doch her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ja, mühselig, Sorgen belastet, Ängste, Schwierigkeiten, irgendwas läuft nicht rund. Dann bist du mühselig und beladen, Schnauze voll von allen Dingen. Und Jesus sagt, ich werde dir Ruhe geben. Komm und nimm mein Joch, ja, geh aus dem anderen Joch raus, das dich so plagt. Schmeiß das fremde Joch von dir, das Joch von Angst und Sorge und Gesetz und Sünde und so weiter. Nimm mein Joch, sagt Jesus, und lern von mir. Ich kann dir sagen, wie es geht, sagt Jesus. Lern von mir, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Jesus sagt dann noch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, wenn ein Joch sanft ist, ist schön gepolstert, ist nicht so ein eckig, kantiges Holzstück, das dich drückt und aufreibt, sondern es ist sanft und obendrein ist die Last, die hinten dran hängt, eine leichte Last. Ja, dann geht es leichter, weil die schwere Last zieht Jesus. Der Jesus zieht das schwere Joch. Das Joch der Sünde, das hat er gezogen, als er am Kreuz hing. Ja, das hat er schon weggetan. Deshalb können wir zu ihm kommen und Ruhe für unsere Seelen finden und von ihm lernen. Ja, und dieses sanfte Joch und diese leichte Last haben wir dann nur noch mitzutragen. Also denke mal dran, wenn es wieder soweit ist, zu Jesus zu bekennen, das ist nicht schwer, das ist ein sanftes Joch und eine leichte Last. Alles kein Problem. Also finde Ruhe bei Jesus für deine Seele. Und das ist in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache. Ja, wenn man das nicht tut und immer bloß das mitkriegt, was in der Welt ein wenig so abgeht, was die Nachrichten sagen, was die Medien dir mitteilen, was für Chaos herrscht, und du gehst nicht zu Jesus und findest immer wieder Ruhe bei ihm, dann wird sich dein Hamsterrad bald einmal überdrehen. Dann wirst du irgendwann ein bisschen überdrehen. Und dann, das macht nicht Spaß. Umso lehren wir ja das Wort Gottes, das, was Jesus gesagt hat, weil er hat es aus einem bestimmten Grund gesagt, damit wir uns daran ausrichten können und es umsetzen können, ja, uns zu ihm zu wenden, um Ruhe zu finden. Und er sagt auch, sei nicht besorgt für dein Leben, was du essen, was du trinken, was du anziehen sollst und so weiter. Schau dir die Vögel an, die säen nicht, die ernten nicht und trotzdem werden sie versorgt. Und dann sagt er, wer kann unter euch mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Ehe zusetzen? Das geht einfach nicht. Und wenn du dich noch so stark sorgst, du wirst es nicht besser machen, du wirst es eher verkürzen. Ja, weil Ängste und Sorgen eher Krankheiten hervorrufen, als wie wenn du in Ruhe und Frieden dein Leben lebst. Das sagt Jesus. Sei nun nicht besorgt, indem dass ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Ja, der himmlische Vater weiß, dass wir das benötigen, sagt Jesus. Sehen wir, wem wir vertrauen sollen. Unseren himmlischen Papa, unserem Jesus. Ihm können wir vertrauen, der weiß nämlich, dass du das brauchst als Mensch. Das ist ihm nicht unbekannt. Und er weiß auch, wie er es anstellen muss, dass du das bekommst, was du brauchst. Also tu nicht immer selber dich Sorgen, was noch alles brauchst und benötigst und wie es gehen soll und was passiert, wenn. Das macht dich nur ganz crazy. Und solche Bibelversen, das soll man dann nicht bloß einmal hören und sagen, ja gut, vergessen ist wieder alles, sondern man soll sich damit beschäftigen, dass diese Aussagen uns ins Gedächtnis gehen und noch tiefer gehen, dass sie immer abrufbereit sind. Gerade dann, wenn eine Situation ist, das dir Sorgen bereitet, dass dann dieses Wort von innen heraus aufsteigt, das dir sagt, du sollst dir nicht sorgen, du sollst deine Sorgen auf Jesus schmeißen. Ja, er kümmert sich dann. Aber wenn du nicht schmeißt, dann kümmert er sich nicht. Er macht es nicht automatisch. Dein Teil ist, die Sorge, die Angst auf Jesus zu schmeißen, dich zu ihm zu wenden, dann funktioniert es. Und wenn du diese Verse hier ja, betend meditierst, dass sie dir lebendig werden und Glauben erzeugen, dann wirst du auch erleben, wie er sich darum kümmert, um deine Sachen und wie du seine Ruhe und seinen Frieden in dir, deiner Seele einfach empfängst. Also wirf deine Sorgen, deine Ängste auf Jesus. Es gibt eine andere Schriftstelle, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, da heißt es, wälze sie auf ihn. Ja, das heißt, weigere dich hartnäckig, dich zu sorgen. Schieb's von dir weg, schieb's auf ihm, lass sie nicht wieder zurückkommen. Wälze sie, ja, setz dich da ein, wälze sie auf den Herrn. Er kümmert sich drum. Der Petrus schreibt Ähnliches im 1. Petrus 5, 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also die Sorge auf ihn werfen ist eine Art Demut, eine gute Art von Demut. Unter die mächtige Hand Gottes unterordnen heißt, ich weiß, wenn ich es auf ihn schmeiße, er kümmert sich, er nimmt sich meiner Sache an, er bringt eine Lösung hervor, er sendet seinen Engel, er sagt mir, was ich tun soll, was lang geht, was ich nicht tun soll. Er ist besorgt für dich, für uns, sagt hier der Petrus. Darum soll man die Sorgen auf ihn werfen. Er kümmert sich. Er sieht die ganze Situation aus einem viel besseren Blickwinkel. Wir stecken oft mitten im Problem und sehen nur noch die Schwierigkeiten und das Unmögliche. Aber er sieht es von oben. Und er sieht es aus der Sicht, bei ihm ist alles möglich. Man tut sich da ein bisschen leichter, darum ist es ganz gut, auf ihn zu schieben, auf ihn zu werfen, auf ihn zu wälzen. Er sorgt für uns. Nimm das im Glauben an. Ja, oder entwickle diesen Glauben. Dieses Urvertrauen, habe ich schon oft gesagt. Das ist der Glaube, der von ganz innen kommt, dieses Urvertrauen in unseren himmlischen Papa. Ja, das fehlt bei den meisten. Aber das, wenn einmal drin ist, das Urvertrauen, das ist, ja, das, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dann hat dein Glaube ein richtig gutes Fundament. Die Ängste und die Sorgen, die wollen den Glauben ersticken. Wollen den Glauben an Gottes Wort, an seine Verheißungen. Aber vor lauter Sorgen und Ängste fällt dir das Wort nicht mehr ein. Weißt du gar nicht mehr, was du schon mal gelesen hast oder was du in der Lehre gehört hast. Und das ist das, was der Herr gesagt hat, dass die Sorgen der Zeit diese Saat praktisch, dieses Wort ersticken. Kannst du in Matthäus 13, 22 nachlesen. Und dann bringt das Wort keine Frucht. Und dann meinen die Leute, ah, der Herr hat es nicht geschafft oder hat man nicht, wollte mir nicht helfen oder keine Ahnung was. Aber das Problem liegt, dass die Sorge und die Angst das Wort erstickt hat. Und dann kann es keine Frucht bringen. Wenn aber das Wort gut eingepflanzt ist in ein Herz, das mit dem Blut Jesu gereinigt wurde von diesen Sorgen und Ängsten, wo ein Urvertrauen wiederhergestellt ist, dann bringt es hundertfache Frucht, das Wort. Gut, du musst auch wissen, mit Sorgen und Ängsten machst du nichts besser. Du bewegst mit Sorgen und Angst nichts. Ja, mit einem normalen Überlegen, was kann ich hier tun, das Problem zu lösen, ist ja okay. Aber dieses Sorgen und dieses Tiefergehende, dieses Ängstliche, damit machst du einfach nichts besser. Jesus hat das gesagt, mit Sorgen kannst du deiner Lebenslänge nicht einmal eine Elle hinzusetzen. Sehen wir, mit Angst und Sorgen, da bewegst du nichts. Da machst du nichts besser. Es gibt noch eine sehr gute Möglichkeit, die Angst und die Sorge zu besiegen. Ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das musst du auch wissen. Da darfst du auch alle verschiedenen Möglichkeiten anwenden. 1. Johannes 4, 18 sagt uns hier, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Dieser Vers, der oft falsch verstanden wird oder auch falsch gelehrt wurde, ja, du musst da in der Liebe erst noch besser werden, du musst noch viel mehr lieben, weil dann hast du keine Angst mehr. Und da geht es gar nicht um das. Es geht um die Liebe Gottes. Die vollkommene Liebe ist die Liebe Gottes. Unsere Liebe ist meistens nicht vollkommen. Aber diese Liebe Gottes, die ist vollkommen und die treibt die Furcht aus. Und umso mehr du dir der Liebe Gottes zu dir bewusst bist, umso weniger musst du Angst haben und dich sorgen. Also schau, dass du das in dein Herz ganz tief einpflanzen kannst, dass der Herr dich unendlich liebt. Und welch große Gnade, dass er dir geschenkt hat durch das Opfer von Jesus. Die Menschen, die mit Angst und Sorge, die haben eigentlich aus Grundangst Angst vor der Strafe Gottes. Sie haben irgendwas nicht ganz richtig gemacht und jetzt hat er sich ein bisschen von mir abgewandt. Jetzt straft er mich vielleicht sogar oder hat sich einfach zurückgezogen, lässt mich mit meinem Problem allein oder so. Ja, Strafe. Strafe, weil man nicht so perfekt war, wie man meint, dass man hätte sein sollen. Aber so perfekt werden wir nie sein. Deshalb ist die Liebe Gottes zu uns, diese vollkommene Liebe, das Wichtigste. Und wenn du dir dieser vollkommenen Liebe total bewusst bist, dann treibt es die Furcht von dir weg. Warum sollst du dich noch fürchten? Der Herr ist für dich, er segnet dich, er hat das ganze Schlechte, die Sünde und alles, die Strafe auf das Opfer von Jesus gelegt und jetzt liebt er dich uneingeschränkt. Ja, vollkommen geliebt, unendlich geliebt. Dann brauchst du dich nicht mehr fürchten. Das sind also Dinge, damit soll man sich immer mehr beschäftigen, damit man das ja, richtig festigt in deinem Herzen. Sei dir dieser Liebe, dieser vollkommenen Liebe Gottes zu dir voll und ganz bewusst. Und ganz bewusst sage ich zu dir. Ja, weil manche sind sich bewusst, ja, der und der ist geliebt. Aber ich, ja, aber genau du und jeder gleich. Da gibt es nicht einen Unterschied. Den liebe ich mehr und den liebe ich weniger. Gott liebt alle Menschen gleich. Und für alle Menschen hat er das gleiche Opfer gebracht. Deshalb auch die gleiche Liebe. Das ist eine gute Botschaft. Ja, ich weiß, dass in der Bibel steht, von Johannes, was heißt jetzt, der Jünger, den der Herr liebte. Das heißt aber nicht, dass er die anderen nicht liebt. Genauso. Da werden dann irgendwelche Dinge drauf aufgebaut, die den anderen, vielleicht den einen oder anderen dann, der sich dann selber zurücksetzt und sagt, ja, ich bin nicht so geliebt. Doch, genau du. Und auch wenn du von menschlicher Sichtweise her der letzte Heuler bist oder du dich selber so siehst, genau du bist der Geliebte. Genau dich hat der Herr auserwählt. Genau dich, für dich hat er seinen liebsten Sohn gesandt und geopfert, damit du gerettet werden konntest. Damit du geliebt werden kannst. Damit du gesegnet werden kannst. Und wenn du dir sicher bist und immer mehr dir sicher wirst, dass du in ihm total geliebt und damit auch geborgen bist und versorgt bist, dann wird es auch in deinem Leben so zustande kommen. Dann sitzt nicht mehr das Bild vom strafenden Gott in deinem Nacken. Ja? Und da sitzt er auf der Schulter, der immer sagt, ah, du bist nicht ganz perfekt, ah, du hast da einen Fehler gemacht. Ah, du, ja, dieser Treiber, diese Angst, die dich treibt, Gott gefallen zu müssen, die muss verschwinden. Das ist ein Feind deines Glaubens und ein Feind der Liebe Gottes. Das ist gesetzliches Gedankengut. Weg mit dem Zeug. Aber wenn du das losgebracht hast, dann wird dich das erfüllen, wo die Schrift sagt, dass sein Volk an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen sein sollen. Kannst du nachlesen, Jesaja 32, 18. An Frieden und sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen sollen wir wohnen, ist der Wille des Herrn. Sorgenfreie Ruheplätze. Ich finde den Ausdruck schon toll. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp, einen biblischen Tipp. Markus 5, 35 und 36. Während Jesus noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Also die haben gesagt, die Tochter ist gestorben, du brauchst nicht mehr lang Jesus bemühen, es ist zu spät. Und hier heißt es, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zum Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Im Lukas, glaube ich, steht noch dabei, und sie wird gerettet werden. Also fürchte dich nicht, glaube nur. Aber das Interessante ist, Jesus überhörte das Wort. Er hat es mit Sicherheit gehört, aber er hat nicht zugehört, was die da gesagt haben. Denen, die da Zweifel und Angst und falsche Informationen gebracht haben, denen hat er einfach nicht zugehört. Er hat ihnen keine Aufmerksamkeit gegeben, er hat sein Ding durchgezogen, weil sein Fokus war die geistliche Welt, der Glaube, die Macht Gottes, die Liebe Gottes und nicht das menschliche Ermessen. Oh, es ist schon gestorben, jetzt ist spät. Nein, Jesus war fixiert auf das, was er jetzt hier tun will. Sein Wille war, das Gebet oder die Bitte des Synagogenvorstehers zu erfüllen und das Mädchen wieder zum Leben zurückzuholen. Der Satan wollte dieses Wunder der Totenauferweckung noch schnell verhindern und hat diese Leute da geschickt. Ja, die Leute konnten nichts dafür, die haben einfach normal menschlich reagiert. Die haben gesagt, ja, jetzt ist es gestorben, jetzt, was will er jetzt noch heilen? Das ist vorbei, die haben nicht so weit gedacht, dass es auch Totenauferweckung geben könnte. Aber da steckte der Satan dahinter. Wenn du im Glauben etwas durchziehst, dann werden immer Dinge auftauchen, Umstände oder Menschen, die dir was anderes sagen wollen. Ein unmöglich, ein geht nicht, ein irgendein Blödsinn, mit dem musst du rechnen. Aber höre ihnen nicht zu. Höre den Umständen des Unglaubens nicht zu. Mach's wie Jesus, überhöre das Wort. Übersiehe die ganze Unmöglichkeit. Dann hab das Ziel vor Augen. Es ist ganz wichtig, wem du zuhörst, wem du dein Ohr leist, wem du deine Aufmerksamkeit gibst. Aber wenn du religiösen Menschen zuhörst und denen die Aufmerksamkeit gibst, oder gar den Ungläubigen oder ach, keine Ahnung wem, ja, dann ist klar, dann wird dein Glaube in die Knie gezwungen. Weil das hat Auswirkungen. Wenn du aber dein Ohr Jesus zuwendest, der Bibel, dem Wort, was er gesagt hat, dann wird dein Glaube aufblühen, dann wird dein Glaube lebendig und wird erfolgreich sein. Aber wenn du den Zeug der Welt zuhörst oder den religiösen Leuten, dann wirst du im Glauben niemals erfolgreich sein. Die irdische sichtbare Welt, wenn dein Maßstab ist, dann hast du dich selber begrenzt. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich, sagt Jesus. Hab Glauben und deine Tochter wird geheilt, hat er zum Jairus da gesagt. Also hör nicht dem zu, der dir Angst und Zweifel einflößen will. Weil Angst ist der Feind oder der direkte Gegenspieler des Glaubens. Ja, wenn du einen Fußballer nimmst und der Stürmer hat einen Verteidiger gegen sich oder umgekehrt, dann spielen die gegeneinander, die bedrängen sich, die bekämpfen sich und jeder will diesen Ball haben. Und so ist es auch mit Angst und Zweifel, die wollen dir den Glauben rauben. Ja, die wollen dir diesen Glaubensball abjuxen. Aber lass sie nicht an dich heran, hör ihnen nicht zu. Und wenn du im Glauben siegreich bist, dann sind die Gegner weg, dann liegen die flach und du kannst in aller Ruhe den Sieg nach Hause fahren. Und Glaube bringt dich in Gottes Ruhe und in Gottes Frieden. Die Angst erzeugt den Stress, die Angst lähmt, die Angst blockiert, die Angst macht dir das Leben sauer. Aber er hat gesagt im Hebräerbrief 4,3, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die geglaubt haben, wie er gesagt hat, dass praktisch die Glaubenden in die Ruhe eingehen. Nicht die Zweifler und die Ungläubigen, das hat er vorher gesagt, sie konnten nicht wegen ihres Unglaubens in seine Ruhe eingehen. Der Glaube ist einfach das A und O der ganzen Sache. Der Glaube macht alle Dinge, die uns verheißen sind, zur Realität und bringt sie in Existenz. Auch die Ruhe und der Friede und die Freiheit von Angst und Sorge entsteht durch Glauben an das Wort Gottes, an das Opfer von Jesus. Wenn du Ruhe und Frieden haben willst, dann hör ihm zu, dem Wort, und das Wort wird Ruhe und Frieden erzeugen. Okay, da bin ich jetzt eigentlich schon am Ende dieser Lehre. Denk dran, beschäftige dich damit, dass es in deinem Herzen die Oberhand bekommt, dass du nicht die Sorge und die Ängste und Bedenken und was weiß ich alles mit dir rumträgst, sondern dass du in der Freiheit bist, in der Freiheit des Christus, ja, dass du durchs Leben ein bisschen lockerer gehen kannst. Das Leben ist eh schwer genug. Ja, jeder Tag hat Jesus mal gesagt, hat seine Plage genug. Da brauchen wir nicht noch was sich drauflegen mit Sorgen, was könnte nächste Woche sein, was könnte in einem Jahr passieren, will er damit sagen. Jeder Tag hat seine Plage genug und das überwinden wir durch den Glauben, aber wir brauchen uns nicht um Dinge sorgen, die irgendwann sein könnten und dann meistens ja doch nicht sind. So diese negativ gesinnten Leute, die immer bloß alles schwarz malen, das sind solche, ja, die uns dann immer bloß Zweifel einimpfen wollen und Ängste. Ängste einboostern, ja, das neue Wort, eingeboostert kriegt man es jetzt. Aber wir wollen nicht, wir kriegen Gottes Wort eingeboostert. Wir weigern uns, mit den Sorgen und den ganzen Ängsten und Zeug da zu flirten. Ja, da flirten wir nicht, wenn, dann flirten wir mit Jesus. So, jetzt machen wir Lobpreis, da können wir mit Jesus flirten im Lobpreis.